Wir werden heute noch einmal das Thema Gnade auf den Tisch bringen. Ich hoffe, ihr könnt euch an das Letzte erinnern mit dem Fenster zur Gnade. Weil eigentlich sollte Gottes Gnade eigentlich ein Dauerbrenner in der Gemeinde sein, oder? Es ist zwar leider nicht der Fall, aber sollte in christlichen Gemeinden zumindest das Hauptthema sein. Weil durch Jesus hat Gott einfach Gnade gebracht. Viele denken zum Beispiel so. Ein typisches Christendenken. Manchmal ist Gott zornig auf mich und manchmal ist er zufrieden mit mir. Manchmal segnet er mich, manchmal verflucht er mich. Manchmal kümmert Gott sich um mich, manchmal hält er sich zurück. Heute macht er mich reich, morgen nimmt er mir vielleicht wieder alles weg, damit ich demütig werde. Heute heilt er mich, aber morgen schickt er mir vielleicht eine Krankheit, um mir eine Lektion zu erteilen. Heute vergibt er mir alle meine Sünden. Und morgen bin ich dann für meine Sünden wieder selbst verantwortlich. So ähnlich denken Christen. Vor allem religiös geprägte Christen. Christen, die einfach nicht, ja, neutestamentlich biblisch gelehrt wurden. Bei denen das Alte und Neues vermischt wurde, kommt dann so ein Kuddelmuddel raus. Aber das ist einfach nicht die biblische Lehre des Neuen Testaments. Mit der muss man sich beschäftigen. Und obendrein muss der Heilige Geist, und das tut er dann auch, Offenbarung über diese Gnade Gottes, die in Christus Jesus geworden ist, geben. Nur so kann es funktionieren. Das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 16 und 17, haben wir ja letztes Mal schon gelesen, aber ich lese trotzdem nochmal vor. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade oder Gnade über Gnade oder eine Gnade nach der nächsten Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, die Gnade ist gekommen, sie ist geworden durch Jesus. Und aus seinem Überfluss, aus seiner Fülle können wir Gnade über Gnade empfangen. Jesu Gnadenwerk am Kreuz hat uns diese Gnade unterm Strich gebracht. Und der Charakterzug Gottes ist Gnade und Liebe. Das kann man nicht von ihm trennen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte er nicht Jesus gesandt, sondern er hätte das Gericht gesandt und nicht die Gnade. Aber wir müssen sehen, Gott hat Gnade im Überfluss und er hat sie durch Jesus in die Welt gebracht, zu den Menschen gebracht. Und durch unseren Glauben an diese Wahrheit ergreifen wir sie. Es nutzt noch nicht so viel, wenn das zwar geschehen ist und wenn man mal was gehört hat davon, was ja schon sehr richtig ist und gut ist, die Grundlage ist, aber dann muss man es im Glauben auch erfassen, annehmen, und ja, für deine Dinge, wo du Gnade brauchst, wo du Hilfe brauchst, wo du Gebetserhörungen brauchst, dann einfach annehmen. Also nimm die Gnade an in allen Dingen und denke nicht so, naja, jetzt habe ich mal ein bisschen Gnade gekriegt, jetzt muss ich wieder zufrieden sein, nicht, dass ich den Herrn da ärgere oder überbeanspruche oder sonst was. Der Herr hat so viel Gnade, dass du wirklich nicht überbeanspruchen kannst. Nimm die Gnade einfach an in der Gewissheit, er hat sie geschenkt, sie ist da. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir das wissen. Weil sonst ist das Fundament ein bisschen wackelig. Durch die Person von Jesus ist die Gnade Gottes einfach geworden. Er ist auf der Erde erschienen und hat persönlich Gottes Gnade gebracht und offenbar gemacht. Ich habe es letztes Mal gesagt, er hat nicht nur eine Mail geschrieben, auf Stein oder Papier gesandt, sondern er hat sich persönlich herabbewegt, um uns die Gnade zu bringen. Und wenn du dir Jesus anschaust in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte, wie er den Menschen Gnade gab und wie er durch die Apostel auch weitergewirkt hat, dann siehst du, wie er ist, wie viel Gnade das er hat. Er hat den Menschen die Wahrheit des Himmels gelehrt. Er hat sie nicht das Gesetz gelehrt. Mit den Gesetzeshütern ist er doch immer wieder in Konflikt geraten. Aber er hat die Menschen geliebt, bedingungslos. Hat sie geheilt, hat sie befreit, hat ihnen Mut zugesprochen und hat ihnen unterm Strich Hoffnung gemacht. Er hat niemanden verdammt. Egal, wer es war, Aussätzige, Krüppel, die blutflüssige Frau, Leute, die von der normalen Gesellschaft abgelehnt wurden, ausgegrenzt waren, die hat Jesus angenommen und hat ihnen Gnade gegeben, hat sie wirklich ja, wieder eine Hoffnung in ihr Herz hineingeschenkt. Das Gesetz konnte das nicht. Das Gesetz gibt keine Gnade. Das Gesetz hat keine Gnade. Das Einzige, was das Gesetz hat, ist eine Forderung. Und wenn es nicht eingehalten wird, eine Strafe, das Gericht und eine Verdammnis. Und genau unter diesem Joch sind die Leute gewesen. Und auch heute, die Christen oder, ja, Christen oder die religiösen Leute, denen die Gesetze aufgedrückt wurden, gelehrt und gepredigt wurden, egal welcher Konfession, genau, die haben dasselbe Problem. Diese Gesetze geben keine Gnade. Ja, das ist dann nur ein Papier, wo draufsteht, Liste, was muss ich tun, was muss ich lassen, damit ich Gott zufriedenstelle. Da ist das nicht persönlich. Aber Jesus ist persönlich erschienen und so möchte Jesus auch heute jedem Menschen persönlich erscheinen, persönlich in sein Herz einziehen. Deshalb sagt man ja, ich gebe dir mein Herz. Komm du in mein Herz, wenn man sich bekehrt, wenn man Jesus sein Leben übergibt. Weil dann eine persönliche Begegnung oder Beziehung mit Jesus entsteht. Titus 2,11 sagt uns das so deutlich. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Sie ist persönlich erschienen, Gottes Gnade in Person. In der Person Jesus Christus ist sie zu den Menschen gekommen. Ist sie auch zu uns gekommen, die wir ihn aufgenommen haben. Und diese Gnade ist heilbringend allen Menschen. Ja, nicht nur ein paar Besonderen, den Religiösen, die mit dem schicken Gewand oder mit dem religiösen Talar oder wie sie das ganze Zeug nennt. Nein, gerade den ganz normalen, einfachen Leuten. Aber jedem ist diese Gnade erschienen, egal wer es ist. Ob der Aussätzige oder der Krüppel oder der von den Menschen verachtet wurde. Jeder, der an ihn glaubt, wird errettet. Für jeden steht die Gnade zur Verfügung. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet. Da ist keiner ausgeschlossen und Gott macht keinen Unterschied. Weil auch der ganz Fromme, der ganz Brave, der ganz angesehenste Mensch oder reichste Mensch braucht diese Erlösung, braucht Gnade, weil ihm das andere alles nichts nützen würde. Er würde trotzdem nicht in den Himmel hineingehen können, nicht in das Reich Gottes, weil er ja, einfach ein Sünder ist. Da kann er nicht aus, egal ob er ja, ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch war. Die Tatsache, das Erbe von Adam steckt einfach drin. Und Gott hat sich erbarmt und hat so große Gnade durch Jesus zu den verlorenen, sündenbeladenen Menschen gebracht. Menschen, die litten oder leiden auch heute noch unter der Last der Sünde, unter der Last des Gesetzes, der Gebote. Und Jesus hat ihnen die Gnade gebracht. Er hat gesagt, hey, stopp, Schluss, nicht mehr so, jetzt geht's anders. Glaubt an mich und ihr bekommt Gnade. Und er sagt, Gnade ist durch mich gekommen, Gnade ist da, Gnade ist für alle Menschen zur Verfügung gestellt und dein Glaube ergreift diese Gnade und damit wird sie aktiv. Sie wird aktiviert, damit sie für dich auch wirksam ist. Ja, Gnade nicht bloß ja, wieder ein Zettel Papier, wo die 5 Buchstaben drauf sind, den man dann in der Hosentasche hat. Nutzt ja nichts, wenn das Problem irgendwo groß ist. Aber wenn du die Gnade im Glauben festnimmst für diese Sache und weißt, sie ist da, dann setzt es eine ja, gottgewirkte Kraft frei, um das Problem zu lösen. Das müssen wir lernen. Da haben wir alle noch am Lernen, am Trainieren, am Üben, bis die Gnade so stark freigesetzt wird, dass sogar Wunder geschehen. Und Heilungen und sonstige Dinge. Aber wichtig ist wirklich für uns zu wissen und zu glauben, dass die Gnade Gottes da ist. Für uns zu jeder Zeit verfügbar. Das musst du dir einprägen, weil wenn du wieder ein Problem hast, dann musst du umschalten und sagen, hoppla, stopp. Nicht jetzt ins Sorgengestrüpp mich verstricken, sondern Gnade ist da. Ich schalte um auf die Gnade. Ich vertraue Gottes Werk und vertraue der Gnade und natürlich mit Gebet und Glaubensaussagen, dass diese Gnade dann für deine Sache zum Wirken kommt. Und nicht so denken, ist auch wieder so ein Denkmuster von religiösen Leuten. Oh, jetzt habe ich gesündigt. Oh, jetzt hält Gott seine Gnade zurück. Oh, jetzt werde ich vielleicht oder sogar gestraft. Oh, jetzt muss ich erst noch irgendwie Sühne bewirken, Sühneopfer bringen oder sonst was, damit Gott mir wieder seine Gnade schenkt. Das ist einfach nicht richtig im Neuen Testament. Okay, eins muss man sagen, wenn man irgendwo was angestellt hat und hat man jemanden verletzt oder was getan hat, man vergibt oder was möglich ist, wieder zurechtrückt, dass es wieder passt, das gehört dazu, okay. Aber Gott ist nicht der, der sagt, jetzt muss ich aber erst einmal meine Gnade stoppen da für dich, weil du bist so ein schlimmer Junge. Gerade da brauchst du ja Gnade, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du gesündigt hast, genau da ist ja Gnade notwendig, dass du wieder Vergebung empfängst, dass du wieder zurechtgerückt wirst, dass du wieder in Ordnung kommst. Ja, das ist große Gnade. Na, Gnade ist natürlich nicht so, dass ich sage, ja, super, deine Sünde, freut mich, ich habe Gnade, du mach noch weiter so. Nein, nein, die Gnade bringt dich zur Umkehr, die Gnade bringt dich dahin, dass du ja, in Zukunft dann anders denkst und handelst. Aber nicht so, Gott hält jetzt seine Gnade zurück, das wäre falsch gedacht. Weil dann nimmt man die Gnade nicht in Anspruch, weil man, ja, dann kommt die Furcht vor Gott, dann kommt Furcht vor Strafe, so wie Adam und Eva sich dann gleich einmal versteckt haben, nachdem sie gesündigt hatten. Aber wir sind wir nicht mehr unter Adam und Eva. Ja, wir sind jetzt unter Jesus Christus, unter der Gnade. Ein Riesenunterschied. Unser Wanke nicht mehr zwischen Gnade, Gesetz, Segen und Fluch, Geschenk und Leistung, heute so, morgen wieder anders, sondern bleib auf diesem festen Grund der Gnade stehen. Öffne das Fenster. Das Fenster zur Gnade, mach es weit auf. Ich habe letztes Mal gesagt, mach das Panoramafenster auf. Rundum Gnade. Überall ist die Gnade verfügbar, so wie die Sonne immer scheint, so ist auch die Gnade immer da. Auch wenn die Wolken oben sind am Himmel und die Sonne verdecken, sie scheint immer. Und wenn du dich darauf fixierst, dann bleibst du auf einem festen Grund. Der Grund heißt Gnade und das hilft dir, wenn du betest. In der Apostelgeschichte lesen wir, große Gnade war auf der ersten Gemeinde, große Gnade war auf ihnen. Sie wussten, was Gnade bedeutet. Sie kamen ja aus dem extremen Hintergrund des Gesetzes Mose. Es war extrem, wenn du dann sagst, da sind Leute gesteinigt worden, weil sie das Gesetz gebrochen haben, mit Sabbat oder so weiter. Das ist dann schon heftig. Und aus diesem Hintergrund sind die gekommen und die hatten da natürlich ja, über zum Thema Gnade schon eine riesen Offenbarung und eine richtige Vorstellung. Das war Apostelgeschichte 4,33. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Auf ihnen allen lag die Gnade. Die Gnade Gottes war drauf. Sie haben es angenommen. Sie haben die Gnade angenommen, haben das Gesetz hinter sich gelassen. War auch ein Prozess nach und nach. Wenn du dir vorstellst, der Petrus, als er gebetet hat und dann diese Vision hatte mit den unreinen Tieren, die er essen hätte sollen, und nie ist er das so ungefähr. Und Gott musste ihm da erst zeigen, dass das Thema mit dem Gesetz sozusagen gegessen ist. Und da ist es einfach wichtig, die echte, die wahre Gnade zu erkennen. Wir müssen nicht mehr um Gnade flehen, winseln, betteln und so weiter. Es ist bloß dieses Wort Gnade im heutigen modernen Sprachgebrauch eher mit eben winseln, betteln, flehen verbunden. Dass Gnade voll und ganz da ist, versteht der moderne Mensch oft gar nicht. Weil in Filmen oder in irgendwo, in Rechtsprechungen, wird es anders gehandhabt. Ja, da kriegt er nur Gnade, wenn er jetzt wirklich sein Leben ändert. Und schauen wir mal, dass er vielleicht auf Bewährung davonkommt oder irgend so. Aber das ist eine andere Gnade. Das hat mit der Gnade des Neuen Bundes jetzt nichts zu tun. Da ist der Sinn dieses Wortes einfach ein bisschen anders. Gnade über Gnade. Das heißt Gnade um Gnade. Eine Gnade nach der anderen. Es ist nicht so, ja, jetzt habe ich einmal eine Gnade gekriegt, jetzt muss ich erst einmal wieder ein Jahr lang zufrieden sein mit der einen Gnade. Nein, es gibt immer wieder Gnade. Gott ist einfach so gnädig. Da ist kein Mangel bei Gott. Und die Christen, die sollen das erkennen, dass eben ein Überfluss der Gnade zur Verfügung steht. Und umso stärker wird sich auch die Kraft der Gnade freisetzen. Das haben wir ja gerade gelesen. Große Kraft war auf dem Zeugnis des Evangeliums, dem Zeugnis, der Bericht von der Auferstehung. Und ja, mit Sicherheit sind dann einfach Zeichen, Wunder und Heilungen geschehen. Ich möchte behaupten, es gibt nichts Besseres für einen Christen, als dass große Gnade auf ihm ist. Und wenn du fixiert bist auf dieses Kreuzeswerk, was Jesus da alles für dich getan hat, wenn du da dieses Erlösungswerk ja, durchschaust und erkennst, was das eigentlich ist und dass du selber dazu überhaupt nichts beitragen konntest, dann wirst du die Gnade immer mehr verstehen. Wenn ein Christ rumläuft und den anderen das Gesetz um die Ohren schlägt und sie nur kritisiert, was sie alles falsch machen, ja, dann verscheucht er eher die Leute, als dass er sie für Jesus gewinnt. Dann ist er ein Feuerlöscher und nicht ein Brandstifter, wie es dem alten Lied einmal geheißen hat. Wir wollen Brandstifter sein. Und eben laufen zu viele Feuerlöscher in den Gemeinden herum. Aber ich hatte mir jemand gesagt, als ein bisschen so ein Erweckungsfeuer in unsere erste Gemeinde reingeschwappt wäre, ja, zu viel Sahnetorte ist auch nicht gut, so ungefähr. Reicht schon wieder, also alles gleich wieder runterfahren. Also ist typisch, wie religiöse Leute sind. Und so soll es aber eigentlich nicht sein. Man soll sich freuen, wenn ein bisschen der Wind von Erweckung in eine Gemeinde hineinkommt. Also das Evangelium vom Kreuz, das Wort seiner Gnade, die Predigt von der Auferstehung Jesu Christi, wurde mit großer Gnade, mit Kraft und auch mit Kühnheit bestätigt. Wenn du dir Petrus mal anschaust, wie kühn das der gepredigt hat, gleich nach der Taufe im Heiligen Geist, dann ist das ein tolles Beispiel. Der Stephanus hat auch sehr kühn gepredigt. Vielleicht hat ihm aber ein bisschen Weisheit gefehlt, mag sein, weil er hat sich dann so weit aus dem Fenster gelehnt, dass die Leute so verärgert wurden, dass sie ihn gesteinigt haben. Es war vielleicht ein bisschen zu heftig. Was er gesagt hat, war mit Sicherheit richtig, aber vielleicht hätte er ein bisschen mit Weisheit vorgehen sollen. Ich kann es nur vermuten, ich weiß es nicht. Aber wenn du den Petrus noch mal anschaust, welche Gnade auf diesem Mann war, wenn nur sein Schatten die Menschen berührt hat, sind schon geheilt worden und Dämonen ausgefahren. Das ist einmal eine übergroße Gnade, oder? Ich sage immer den Spruch, wir haben Luft nach oben. Aber wenn wir auf die Gnade schauen und dabei bleiben, auf diesem neutestamentlichen Erlösungswerk, dann besteht die Möglichkeit, dass das in unserem Leben auch so kommt. Und wenn du das einmal bildlich vorstellst, für dich selber, du kommst bloß in die Nähe von einem Kranken und dann wird er geheilt. Du kommst in die Nähe von jemandem, der von einem bösen Geist gepeinigt wird. Und der böse Geist fängt an zu blärren, zu schreien und auszufahren. Und sagt, oh, mit dir will ich nichts zu tun haben. Mit der Gnade kann ich nichts anfangen. Da kommt Licht, da muss ich verschwinden. Mir ist Finsternis lieber sozusagen. Ja, dann wird es interessant, oder? Also das ist nicht ausgeschlossen. Das sollte eigentlich so ein bisschen eine Zielsetzung für uns sein. Das motiviert, oder? Dann sind wir auch Gnadenträger und so unterwegs wie Petrus und ja, Stephanus und Philippus und wie sie alle heißen, Paulus. Der Paulus da nach dem Schiffbruch, der die Leute auf der Insel alle geheilt hat. Also gigantisch eigentlich, oder? Ja, nicht Paulus hat es getan, es war der Geist Gottes, aber durch Paulus. Der Geist Gottes wirkt durch Menschen, durch Gnadenträger. Da ist, ja, da wo die Schleuse offen ist, in dem Herzen eines Menschen, da kann er fließen. Der schwirrt nicht einfach durch die Gegend als Taube und heilt mal hier und macht einmal da. So etwas lesen wir nicht in der Bibel. Da müssen wir sehen, wir sind damit involviert. Wir haben einen großen Anteil an der Sache. Gott braucht uns als seine Mitarbeiter, um seine Gnade und seine Kraft auf dieser Erde freizusetzen, offenbar zu machen. Also lass dir die Gnade Gottes nicht ausreden von irgendwelchen religiösen Leuten oder auch nicht von lügnerischen Geistern. Apostelgeschichte 14, Vers 3. Sie verweilten nun dort lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Das ist also ein interessanter Vers. Er gab dem Wort seiner Gnade, dem Evangelium, ja, nicht dem Gesetz, sondern dem Evangelium, der Kreuzigung und Auferstehung, und er nennt es hier Wort seiner Gnade. Er gab ihm Zeugnis, er ließ, wenn das gelehrt und gepredigt wurde, Zeichen und Wunder geschehen durch die Hände der Apostel. Da sehen wir, wie das rum, die Apostel haben da ihren Teil dazu getan. Ihre Hände wurden unterm Strich zu Jesu Händen. Also Gott bestätigt das Wort vom Kreuz, das Wort seiner Gnade. Er gibt ihm Bestätigung, dass es die Wahrheit ist, durch übernatürliche Dinge, die geschehen. Und wenn das Wort seiner Gnade ein Herz erreicht, das offen ist, ein hörendes Herz, dann musst du damit rechnen, dass Wunder und Zeichen geschehen. Ja, wenn natürlich das Wort auf ein steinernes Herz trifft, verschlagen mit allen möglichen Widerständen und Meinungen und Gesetzen und keine Ahnung was, Unglauben, dann passiert leider nichts. Es ist na, traurig, aber wahr. Okay, manchmal ist der Herr noch eine Nummer gnädiger und lässt trotzdem was geschehen, damit derjenige dann zumindest sieht, was möglich wäre. Und vielleicht macht er dann sein Herz auf. Ist auch möglich. Ja, soll so geschehen. Manchmal ist es so, dass ja, du predigst oder erzählst von der Auferstehung von mehreren Leuten. Sagen wir 10 Leute. 9 haben ihr Herz zu und einer ist offen. Und dann empfängt der eine seine Heilung, sein Wunder, egal was es ist. Und das bewirkt aber dann wiederum, dass die anderen dann auch ihre Herzen öffnen. Die vorher gegen dich waren, gegen das Evangelium oder vielleicht so eingestellt waren. Ja, wie wissen wir das eh? Wir sind ja eh so schlau und so gescheit in unserer Religion. Das ist alles hinderlich. Aber der, der das Herz auf hat, der was wissen will, der ihn interessiert, der empfängt. Der empfängt. Gut, die Gnade kann und sie soll zunehmen. Das heißt, wir müssen in der Gnade zunehmen, nicht die Gnade selber, die ist da. So wie das Beispiel mit der Sonne, die ist einfach da. Ja, die scheint bei Nacht genauso stark wie beim Tag. Immer das Gleiche. Die Gnade ist immer gleich stark. Aber wir können zunehmen in der Gnade. In der Erkenntnis der Gnade, im Glauben an die Gnade. Und das ist auch sehr biblisch. Wie der Paulus schreibt in 2. Korinther 4, 15. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Also die Gnade soll zunehmen und immer mehr werden den Herrn die Ehre geben und Danksagung bringen. Es wird überreich an Gnade, weil ja, wenn die Gnade zunimmt, werden die Leute begeistert, dann erleben sie den Herrn, dann erleben sie, wie er für sie ist und wie die Gnade ihre Probleme in Luft auflöst sozusagen. Und immer mehr Leute werden gläubig und fangen an, Jesus zu preisen und Gott zu danken für seine riesige Gnade. Die Gnade ist erschienen, haben wir vorhin gelesen, ja, allen Menschen zum Heil. Sie ist voll da, sie ist hier. Sie kann nicht mehr, sie ist einfach da, in voller Fülle. Aber unsere Erkenntnis und der Glaube, der diese Gnade ergreift, der kann zunehmen und der muss zunehmen. Wir müssen, wenn man es bildlich sagt, noch viel tiefer in diese Gnade eintauchen. Und das tun wir, indem dass wir darüber nachdenken, indem dass wir nachlesen, was die Bibel sagt, dass wir uns auf das fixieren, was am Kreuz geschah und dass das für uns geschah, aus dem Grund, damit wir nicht wieder ins Gericht müssen, damit wir nicht wieder die Strafe auf uns nehmen müssen, sondern ja, damit wir in der Gnade leben können. Da lassen wir uns nicht abbringen, da müssen wir uns entscheiden dafür. Nicht abbringen lassen von dieser riesigen Gnade. Da werden wir Gnadenträger. Und denke nicht, ich muss dann irgendwo in Mission, in den Kongo oder nach China oder sonst irgendwo hin. Du kannst Gnadenträger sein vor deiner Haustür, ja, vor deinem Umfeld. Die Mission, sage ich jetzt, geht vor der Haustüre los. Deutschland ist ein Missionsland geworden inzwischen. Das hat man vielleicht gar nicht so am Schirm, aber es ist tatsächlich so. Wenn du mal genau hinschaust, sind sehr wenige Gläubige. Und wenn du jetzt die ganzen Religiösen auch noch wegziehst und die in den Bereich des Unglaubens hinschickst, wo sie eigentlich sind, dann ist tatsächlich Deutschland sehr dürr und Missionsland geworden. Aber das Dumme ist, und das erlebe ich immer wieder, dass so viele Menschen nichts von Jesus wissen wollen. Auch wenn man dieses Evangelium ihnen nahe bringen möchte oder man von meinem Büchlein ihnen gegeben hat zum Lesen. Warum ist das so? Die Menschen haben von den Kirchen ein schlechtes Bild von Jesus bekommen. Die Kirchen, die religiösen Leute haben ein schlechtes Bild von Jesus abgegeben. Durch ihre ganzen Lügen und Vorschriften und Zeug und Bosheiten, was halt, ja, mit dem ganzen Missbrauchsskandal, was es über Jahrzehnte jetzt schon aufdecken und immer wieder versuchen, noch das ein bisschen unter dem Teppich zu kehren. Und da ist immer Jesus mit in Verbindung, obwohl er überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Und die denken immer, ah, Jesus, ah, da muss ich in die Kirche gehen, da muss ich dieses und jenes tun und muss Gebote halten und muss, was weiß ich, beichten gehen. Das ist in den Köpfen der Menschen so verankert. Und dabei ist es ja gar nicht so. Und da ist es wirklich eine Festung vor ihren Herzen, wo man ja schon sehr viel Gnade braucht, dass es durchbricht. Aber gut, wenn Gott seine Gnade mit Wundern bestätigt, wird vielleicht die eine oder andere Mauer vor dem Herzen fallen. Dann wird Jesus für die Leute wieder interessant. Wenn sie sagen, ich habe da auch eine Krankheit, die ich nicht losbringe, oder Verwandte oder Bekannte, die bräuchten auch so ein Wunder. Ne? Dann wird vielleicht einmal ein bisschen wach gemacht in den Herzen oder in den Köpfen der Menschen. Na, wir sind da Vorläufer in der ganzen Sache. Wenn wir durchbrechen immer mehr und die Gnade in uns immer mehr offenbar wird, dass diese Übernatürlichkeit auch immer mehr sichtbar wird, na, dann sind wir Brandstifter. Ja, dann hüpft dieses Feuer des Glaubens wieder über, das Erweckungsfeuer. Und das wünsche ich mir sehr. Und darum arbeiten wir in dieser Sache. Die Bibel sagt, umso mehr wir die Gnade erkennen, umso mehr werden wir auch mit Gnade und Friede erfüllt sein. Der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2 sagt uns das. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also wie wird uns Gnade und Friede immer reichlicher zuteil? In der Erkenntnis Gottes und Jesu. Immer mehr, wie wir Jesus erkennen und Gott, den Vater, erkennen, wie er ist, wie gnädig, wie barmherzig, wie freundlich, wie langmütig, wie er einfach ist, so wie Jesus ihn offenbar gemacht hat, umso mehr werden wir auch Gnade und Friede in unserem Leben haben. Und ich habe gesagt, das ist gut, oder? Wenn Gnade auf deinem Leben ist und wenn Frieden in deinem Herzen ist, das ist ein guter Zustand. Und der Petrus sagt, dies ist die wahre Gnade, in 1. Petrus 5, 12. Dies ist die wahre Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Gnade. Wir sind praktisch schon in ihr drin, in dieser Gnade. Also steig nicht wieder aus, oder mach dein Fenster nicht wieder zu, sondern mach dein Panoramafenster auf, damit die Gnade, das Licht und die Wärme und diese Freundlichkeit Gottes dich immer mehr und mehr erreicht und erfüllt. Und gerade wenn du vielleicht Probleme hast, Schwierigkeiten hast oder Krankheit oder ist ja egal, dann bleib in der Gnade stehen. Lass dich nicht da raus katapultieren und fang nicht wieder an, dich zu kritisieren oder andere zu kritisieren, weil der und das sind schuld, dass ich jetzt krank bin oder dass dieses Problem da ist, sondern du musst lösungsorientiert bleiben. Und die Gewissheit ist, dass Gottes Gnade, weil ja da Gott selbst dahinter steht, dein geliebter himmlischer Papa, dass das Problem lösen kann. Du kannst das oft einmal selber nicht lösen. Und der Doktor vielleicht auch nur zum Teil. Also den Großteil, den muss Gott tun. Und er will es tun. So hat er sich durch Jesus präsentiert und so hat er sich nicht verändert. Der ist heute derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, heißt es in der Bibel. Wie gesagt, nur wenn du mal leidest in irgendeinem Problem, dann geh nicht raus aus der Gnade, bleib in ihr. So nimm sie wirklich in Anspruch, nimm diesen Blick, dass die Gnade da ist und damit machst du ihr das Fenster auf und sie wird dich erreichen. Ausharren, sagt der Petrus auch da im Vers 20. Ausharren ist da notwendig, wenn du leidest. Und das, sagt er, hier ist Gnade bei Gott. Ja, das setzt die Gnade frei, das ist Ausharren. Manchmal ist es so, du betest, oh, hat sich gleich nichts getan und ja, so ungefähr der nächste Gedanke ist, oh, will Gott nicht oder straft er mich oder ist irgendwas, warum das jetzt nicht. Aber da ist Ausharren das, ja, das Wichtigste, dranbleiben. Manchmal dauert es einmal eine kurze Zeit, bis das Gebet kommt, bis die Heilung kommt, bis das Wunder geschieht. Und nicht einen Millimeter vom Ziel, vor der Erhörung, dann nochmal aussteigen aus der Gnade. Das wäre fatal. Also bleib bei der Gnade. Bleib in dieser Gnade. Bleib fest, fixiert im Glauben an das Erlösungswerk am Kreuz. Das ist immer der Blickwinkel. Nie deine Taten, nie irgendein Gebot, nie das Gesetz des Mose, nie irgendwas anderes. Der Fixpunkt ist das Kreuz. Durch das Kreuz hat er uns die Gnade erst geschenkt. Vorher ging's nicht. Und du kannst dir die Gnade auch nicht verdienen und du brauchst dir nicht verdienen. Sonst habe ich gesagt, es ist ja keine Gnade, sondern es wäre Lohn. Aber wisse, Gnade ist einfach da, weil Gott es so beschlossen hat. Gott hat beschlossen, ich opfere meinen Sohn, damit alle anderen Gnade haben können. Das ist sein Beschluss. Und daran kannst du nichts ändern. Du kannst es entweder glauben oder nicht. Das kannst du ja. Aber die Tatsache, dass Jesus alles am Kreuz für uns getan hat und damit Gnade gebracht hat, die kannst du und ich nicht ändern. Wir müssen es bloß sehen, dass es so ist. Gott hat es so beschlossen. Gott hat es so festgesetzt. Ich sende meinen Sohn als Mensch auf diese Erde, zeige ihnen meine Gnade und dann setze ich ihn ein als vollkommenes, perfektes Opfer, um sie von der Sünde und deren Folgen zu erlösen. Das ist die einfache Botschaft vom Kreuz. Machen wir es nicht kompliziert, weil alles, was kompliziert gemacht wird, macht es schwierig. Durch Jesus ist die Gnade zur Verfügung gestellt und wir nehmen sie an. Und wir empfangen aus dieser Gnade eine Gnade über der anderen, aus seiner Fülle. Es ist sein Wille für uns, dass wir die Gnade empfangen. Sonst hätte er Jesus nicht am Kreuz opfern müssen, wenn es nicht sein Wille wäre, dass die Menschen empfangen aus dieser Tatsache des Erlösungswerks. Also vertraue auf die Gnade 100% in allen Dingen. Nicht meinen, ja, nur in großen Dingen oder nur, wenn ich gesündigt habe. Nein, in all deinen Lebenslagen, in all deinen Dingen, denen du täglich zu tun hast, sobald es irgendwo ein bisschen hakt, dann denk an die Gnade, nimm die Gnade in Anspruch. Ich habe gesagt, kram sie hervor, ja, glaube, bekenne sie, du setzt sie damit ein, du setzt sie frei in deinem Leben. Die Gnade, die da ist. Denk nicht wieder ans Gnade betteln, das ist falsch. Für uns, für die Glaubenden, ist sie alle Zeit völlig umsonst zur Verfügung gestellt. Lass dich erfüllen von dieser Gnade Gottes. Wenn du ins Gebet gehst, wenn du in dein Gebetskämmerlein gehst, tauche ein in die Gegenwart Gottes, danke voll mit dieser Gnade, bis du überfließt. Ja, Gott hat uns ein Liebesgeschenk gemacht mit dieser Gnade. Ein Liebesgeschenk hat unser Papa uns gemacht, indem dass er Jesus für uns geopfert hat. Und es war wirklich ein extremes Opfer. Da kann man anders mal einmal drauf nehmen, genau. Und du gehst zu deinem Papa und lässt dich von dieser Gnade erfüllen, du lässt dich von der Gnade beschenken. Sag ihm das einfach so. So einfach, wie ein kleines Kind sich vom Papa beschenken lässt, ja, mit einem Eis oder einem Bonbon oder sonst was. Ich lass mich beschenken von dir, Papa. Die Bibel sagt uns, dass unser Gott und Vater, der Herr und der Herr Jesus Christus, uns mit allen Segnungen in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Epheser 1,3. Hat, steht da. Hat. Er muss nicht erst irgendwo irgendwie was hervorzaubern. Es ist da. So wie die Gnade da ist, sind die Segnungen da. Und über die Gnade kommen die Segnungen zu dir. Lass also diese Worte der Gnade lebendig werden in dir. Lass nicht bloß fromme Buchstaben sein. Ja, 5 fromme Buchstaben, die nützen dir nichts. Denk mal drüber nach. Denk mal einfach über dieses Erlösungswerk nach, über das, was Gott da getan hat und dass es für dich, genau für dich hat es getan. Es macht mir leichter zu denken, ja, für den und den hat es getan, weil der und der so gesegnet ist. Aber da wäre schon wieder ein Unterschied gemacht. Er hat für dich genau das gleiche Blut vergossen wie für die anderen. Und das hat die gleiche Wirkung für dich wie für alle anderen. Erkenne es, nimm es an, es ist jederzeit zur Verfügung. Da legst du eine Grundlage für all die anderen Segnungen. Sie werden dich erreichen und du wirst Gunst haben in Gottes Augen. Ja, Gnade nennt man oft unverdiente Gunst. Also, wenn Gnade zu dir fließt, ist es Gottes Gunst. Du bist der Günstling Gottes. Und damit wirst du siegreich in deinem Leben sein, gesegnet sein und es wird gelingen sein in deinem Leben. Weil du Gunst hast in den Augen des Herrn. Unverdiente Gunst in den Augen Gottes. Aber der Mensch ist so geprägt, immer auf Leistung. Gnade bekomme ich, wenn ich dies und das. Gunst bekomme ich, wenn ich hier und da das und so mache. Ja, das ist noch das Überbleibsel vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, den Adam da, von dem Adam da gegessen hat. Aber wir sind ja eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Für uns sollte das kein Thema mehr sein. Wir essen vom Baum des Lebens, weil Jesus ist der Baum des Lebens. Und da wollen wir eine Grundlage des Glaubens bauen, auf dieser Basis dieses Erlösungswerks, dieser Gnade. Weil da nützt dir die ganze Gnade nichts, wenn du nicht glaubst. Das Glaube ist das Einzige, das du mitbringen musst in der Sache. Und umgekehrt, wenn du recht stark glaubst, aber nicht die Gnade erkannt hast, dann ist dein Glaube auch irgendwo ein Stück inhaltslos und zumindest fruchtlos. Er hat keine Basis. Der Glaube ans Gebot, ans Gesetz, der hat null Basis für Segnungen. Er bringt höchstens den Fluch und die Strafe zu dir. Und das will man auch nicht, oder? Oder wer will Gesetz, wer will Strafe, wer will Fluch haben? Wir nicht. Der Paulus sagt, gesetzliche Christen, die fallen wieder aus der Gnade. Die kommen wieder unter das Joch der Sklaverei. Sie sind von Christus abgetrennt, von seiner Gnade. Und wenn sie versuchen, ein Gesetz zu halten, dann müssen sie das ganze Gesetz halten. Schreibt er sehr deutlich in Galater Kapitel 5 ab Vers 1. Und das ist ziemlich heftig, was er da schreibt. Also lese mal selber nach, ich lese jetzt nicht mehr vor. Christen, denen diese neutestamentliche Gnade nicht gepredigt wird, sind eigentlich zu bedauern. Es ist traurig, aber es gibt so viele, denen wird das nicht gepredigt. Das ist eine bedauernswerte Situation. Aber gut, ein Stück weit ist jeder für sich ja selbst verantwortlich, weil ich glaube schon, dass jeder dann eine Bibel, ein Neues Testament zu Hause hat und wenn er dann nicht reinschaut, wenn er da zu faul ist, nachzulesen, was wirklich drinsteht, dann kann man auch nicht helfen, möchte man fast sagen. Aber wenn dann jemand bloß allgemein ein wenig so Predigten hört, aber nicht selber sich aufmacht, dieses lebendige Buch zu studieren, herauszufinden, was das Erlösungswerk ist, dann wird einfach in seinem Glaubensleben nicht recht weit kommen. Aber ich möchte sagen, es muss Gnade gepredigt werden. Ja, es ist wirklich bedauernswert, wenn es nicht gepredigt wird. Ich möchte fast sagen, das grenzt schon an Betrug, wenn Pastoren oder Pfarrer, wie es auch immer genannt wird, nicht die Gnade und die Gerechtigkeit aus Glauben predigen. Ja, da werden die Schäfchen ihres Segens beraubt. Und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Der Segen wäre da, aber sie nehmen ihn nicht, weil sie nicht wissen, dass er da ist. Und sie versuchen immer da mit ihren Werken und ja, was ihnen halt gesagt wird, einen Segen zu verdienen. Und da kommst einfach nicht weit. Reichtum und Überfluss der Gnade, sagt die Bibel immer wieder. Und ich habe es letztes Mal gesagt, es gibt nicht nur die billige Gnade, sondern es ist die teuerste Gnade, weil Jesus hat diese Gnade für uns alles gekostet. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den man nur bezahlen kann. Auf grausamste Weise wurde er am Kreuz ermordet, möchte ich fast sagen, um unseretwillen. Und darum ist uns Gnade geschenkt, die wir das glauben. Dann ist es für uns billig. Wir müssen es bloß annehmen, wir müssen es glauben. Für ihn war es die teuerste Gnade. Stolze Menschen haben das Problem damit. Sie können mit der Gnade nichts anfangen, weil sie können es nicht verstehen. Weil da haben sie nichts mehr, worauf sie stolz sein könnten. Und das ist für die stolzen Leute einfach ein Problem. Ja, aber geht nicht anders. Und Gott muss diesen Stolz aus den Herzen dieser Menschen oft einmal rausoperieren. Er muss dieses Herz knacken. Da ist es so, dass Gott den Menschen dann manchmal selber widersteht. Da meint er vielleicht, oh ja, keine Gnade bekommen. Stimmt aber nicht, die Gnade wäre da. Aber Gott muss diesen Stolz knacken. Darum sagt der Jakobus, dass wir uns unter die mächtige Hand, unter die Herrschaft Gottes demütigen sollen, nicht mehr auf uns stolz sein, auf unser religiöses Getue, sondern auf das schauen, was Jesus getan hat, was Gott da getan hat durch Jesus, was uns anbietet. Das ist eine Form der Demut, die Gott gefällt. Jakobus 4,6. Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Oder Kapitel 4, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Also demütige dich vor Jesus, vor dem himmlischen Papa, erkenne diese Gnade an, die geschenkt ist, ohne dein Hinzutun, dann gefällt es Gott und er wird dich zur rechten Zeit erhöhen. Schreibt auch der Petrus, 1. Petrus 5, 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit, er wird es tun. Ein demütiger Mensch weiß, dass er von sich aus keine Chance hat auf Erlösung, auf Heilung, auf alles Segnungen und so weiter. Und deshalb vertraut er auf die Gnade des Herrn. Der stolze Mensch, der sieht immer noch irgendwo eine Chance, was er tun kann, was er tun muss, was noch irgendwo in der Welt eine Lösung gäbe für das Problem, dass er nicht die Gnade Gottes in Anspruch nehmen muss, dass er sich nicht demütigen muss unter die starke Hand Gottes. Das ist der Unterschied. Da kannst du auch verstehen, warum manche gesegnet sind und manche nicht. Das macht sehr viel aus. Stolze Menschen, sie werden krachen, scheitern. Wird ihnen aber, wenn sie nachgeben, mal zum Vorteil ausschlagen. Weil wer krachend gescheitert ist, demütigt sich vielleicht ein bisschen leichter. Wie der, der immer sagt, ja, ich hab's aber geschafft, ja, ich war so gut, ich hab's rausgekriegt, wie ich es machen muss. Oder so, wo ich wallfahrten muss, oder welchen Jakobsweg ich gehen muss, damit der Herr irgendwas tut. Das ist alles Irrtum. Religiös geprägter Verstand hat einfach ein Problem mit der Gnade. Das ist für so einen Menschen fast unbegreifbar. Aber wir können es ergreifen, für uns ist es nicht unbegreifbar. Gott vermag uns jede Gnade überreich zu geben, sagt der Paulus im 2. Korinther 9,8, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Das ist auch so ein Lieblingsvers. Gott vermag es, er hat kein Problem damit, dass es überfließt, dass er dir jeden Segen gibt. Nur bei den stolzen Menschen, die stolzen Menschen zwingen ihn oft, den Segen zurückzuhalten, weil sonst würde ihr Stolz und ihr Egoismus durch die Decke gehen. Und das will er nicht. Also macht Sinn, sich unter seine Hand zu demütigen, auf seine Gnade zu vertrauen und nicht auf unsere eigenen Werke und unser Wissen. Die Gnade sei mit euch allen, steht sehr oft in der Bibel. Das war jetzt Hebräer 13, 25, aber es steht sehr oft in den Grüßen. Das sagt uns, der Herr will, dass die Gnade mit uns ist, dass sie uns begleitet in all unseren Lebenslagen. Und wir können stark werden in der Gnade. Wir können zunehmen in der Gnade. Wir können zunehmen in der Erkenntnis der Gnade. Paulus auch an Timotheus schreibt, Kapitel 2, Vers 1 im 2. Timotheusbrief. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, das ruft auch uns zu. Kinder, seid stark in der Gnade. Die ist in Christus Jesus, sie ist da. Lasst euch nicht wieder nehmen, lasst euch nicht berauben, lasst es euch nicht ausreden, damit es nicht vergeblich ist, die Gnade. Mach was aus dieser Gnade. Nimm sie für dich. Die Gnade ist zur Fülle da. In Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Zur Fülle der Gnade Gottes sind wir gebracht. Das ist ein Schlussvers. Da möchte ich jetzt dann einfach fast aufhören. Eins muss ich noch schnell erzählen, weil da war eine Schlagzeile vorgestern, glaube ich, da hat es geheißen, Fußballprofi beendet Karriere wegen Jesus Christus. Da haben wir gedacht, das ist interessant. Das muss ich mal nachlesen, was das, warum dass er das getan hat. Also vielleicht in Vollzeitdienst oder ist er Evangelist, ein Missionar, ist er ein Pastor, keine Ahnung. Dann habe ich es gelesen, ja, und hört sich ganz schön an. Es waren nur kurze paar Zeilen, dass er da in eine Freikirche gegangen ist. Ist übrigens ein Schweizer Fußballprofi in der U21, also ein junger Kerl. So spielt er in Linz, hat es geheißen, in Österreich. Und dann war er da, oder ist er da in einer Freikirche namens Sieben-Tags-Adventisten. Oh, wie haben wir gedacht. Kann ich mir ausrechnen, ist mir ganz klar. Sieben-Tags-Adventisten sind da sehr Sabbat betont. Und die Fußballprofis müssen ja dann samstags Fußball spielen. Und ich vermute mal schwer, ich weiß es nicht, dass er einfach da so unter Druck gekommen ist mit dem Sabbat halten, mit dem Gesetz. Ja, man hat ihm das Gesetz vom Sabbat wieder aufgedrückt, dass er sogar seine Profikarriere jetzt an den Nagel gehängt hat. Ich weiß ja nicht, was er dann tut. Aber der Fußballer, der läuft halt samstags. Das ist einfach so. Aber sehen wir, so kann man dumm sein, wenn man wieder das Gesetz hervorkramt. Man legt den Leuten wieder ein Joch auf, das sie nicht tragen müssten. Ja, auch nicht Beschneidung und nicht 10 Gebote und nicht sonstige Dinge, Wallfahrten gehen, das muss nicht sein. Das hat mit der Gnade nichts zu tun, das ist wie das Gesetz. Da trifft es zu, vielleicht könnte man sagen, dass er die große Gnade vergeblich empfangen hat. Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht behaupten, weil ich kenne weder den Menschen noch diese Gemeinde noch den Hintergrund, aber ich weiß bloß, dass die den Sabbat eben sehr stark betonen. So wie ja, die Katholiken, heute ist es auch nicht mehr so schlimm, den Sonntag so stark betonen. Und sonntags musst du zum Gottesdienst gehen, hat man früher gelernt im Religionsunterricht. Sonst hast du gesündigt, dann musst du zum Beichten gehen. So hat man uns damals gegängelt. Ja, und ist ja selbst da schon so, in unserer freikristlichen Gemeinschaft haben wir immer schon mal wieder hören müssen, ja, ihr habt ja keinen Sonntagsgottesdienst, dann ist es ja keine Gemeinde. Wer sagt es, dass dann keine Gemeinde ist, wenn man nicht einen Sonntagsgottesdienst hat? Selbst da ist das Gedankengut noch drin, man muss am Sonntag in die Kirche gehen. Aber lieber gehe ich doch irgendwo am Donnerstag in den Hauskreis und höre gute, gesunde Lehre, als wie am Sonntag eine Lehre über irgendein Gesetz oder am Samstag über den Sabbat oder sonst was. Das ist doch eigentlich logisch, oder? Aber ja, die Leute haben ja alle selber einen Kopf auf und der Bibel zum Nachlesen. Und wenn das nicht reicht, kann ich jetzt auch nichts ändern. Es ist halt leider so. Ich würde mir es anders wünschen. Aber vielleicht hört es jetzt der eine oder andere irgendwo dann im Internet und kommt einmal zum Nachdenken. So, Leute, da hören wir jetzt auf. Wir gehen in den Lobpreis über. So.